Ich habe heute mal meinen Tisch mitgebracht. Nein, der steht immer hier. Wir befinden uns in der Gottesdienstreihe Verwurzelt und Beflügelt. Und ich möchte mit euch einen Bibeltext heute lesen, der sich mit einer Frage beschäftigt und der ich ihn bisher selten mir angesehen habe. Aber bevor wir zu dem Bibeltext kommen, möchte ich so ein, zwei Fragen in den Raum stellen und an euch weitergeben, einfach um gedanklich in das Thema einzusteigen, nämlich das heißt Phasen im Glauben. Wir gehen ja davon aus, wenn wir an Glauben denken, dass Glauben immer mit einem Reifen zu tun hat, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dass Jesus uns führt, einen Schritt nach dem anderen. Und ich möchte euch einfach mal so die Frage reinstellen, wo führt denn die Reise eigentlich hin? Wo führt die Reise hin? Jetzt gibt es diese einfache Antwort, ja, irgendwann nach unserem Tod sind wir im Himmel bei Jesus. Aber wo führt die Reise im Leben hin? Wie sieht denn ein Christ aus, wenn er Jesus 15, 20, 25, 40, 50, 60 Jahre nachgefolgt hat? Kann man das, riecht er irgendwie besonders? Kann man das sehen? Gibt es da so einen Punkt, wo man sagt, Moment, also das sind mindestens 30 Jahre jetzt, die du mit Jesus verbracht hast. Färbt sowas von Jesus auf die Person ab, färbt die Nähe Gottes auf eine Person ab. Wie sehen denn solche Phasen im Glauben aus? Wir sind im Werden und das führt ja irgendwo hin. Jesus führt, der ruft seine Jünger, er bildet sie aus, er führt sie weiter. Und wie ich schon gefragt habe, wie sieht denn so das Ziel für jemand, der Jesus nachfolgt, aus? Vielleicht für alle, die so Eltern im Kleinkindalter haben, es gibt ein Buch, was mir die Augen geöffnet hat für Wachstum. Und zwar heißt das Buch O je, ich wachse. Wir haben so mit unserem Erstgeborenen verschiedene Phasen durch, wie Eltern das mit allen Kindern machen. Und irgendjemand hat uns dann dieses Buch in die Hand gedrückt und wir gucken da rein und denken, ach so, okay. Und dann checkt man so endlich, es gibt Wachstumsphasen bei Kleinkindern. Und die sind Kinder- und familienübergreifend meistens. Und man kann sie kategorisieren, aha, jetzt kommt so ein Schub. Oder bei uns der Fall, da kam so ein Schub. Und so im Nachhinein checkt man dann, ah, okay, da ist was passiert. Da hat sich sowas weiterentwickelt. Du kannst irgendwie nichts dafür tun und auch nichts dagegen tun, was auch richtig gut ist. Irgendwie geht es dann weiter und erklärt aber im Nachhinein so manche schlaflose Nacht, so manche Zeit, wo man einfach denkt, ey, was ist jetzt los? Ich gucke jetzt unseren Erstgeborenen an und denke, da ging doch in dem Moment irgendwie gar nichts vorwärts und dann plötzlich, boom, hat sich da was entwickelt, wo man denkt, was ist jetzt passiert? Sorry, Ferdi, da musst du jetzt in dem Moment kurz herhalten. Und dann ist man erstaunt und sagt, ah, okay, da hat sich was entwickelt, was wir noch gar nicht gemerkt haben. Und plötzlich ist das so sichtbar. Und plötzlich ist da wie so ein kleiner Durchbruch da. Wachsen, und so ist es mit dem Buch auch, ist nicht immer so ganz schmerzfrei. Jeder, der wächst, weiß, dass es diese Phasen gibt bei Kindern mit blutigen Knien. Oder wenn man mit dem Fahrrad unterwegs wird, dann gibt es aufgeschlagene Ellenbogen oder Handflächen, wenn man Inliner fährt. Und da gibt es so alles, was man neu ausprobiert, was man neu lernt, hinterlässt auch irgendwo so seine Spuren an verschiedenen Stellen des Körpers oder im Leben und manchmal auch oft in der Seele. Ich möchte mit euch einen Text lesen, der steht am Ende des Johannesevangeliums, der Johannes 21. Und so rein kirchengeschichtlich versetzen wir uns jetzt mal kurz in die Zeit nach Ostern. Okay, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, yeah, können wir nächste Woche feiern. Und jetzt geht es so in die Zeit danach. Jesus begegnet seinen Jüngern wieder. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagt Jesus. Noch einmal fragte er ihn, zum dritten Mal stellt Jesus Petrus die Frage und Simon, Sohn, Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe. Also dieses, wenn Jesus einen an die Hand nimmt, kann das auch mal traurig machen. Behalten den Gedanken und sagt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagt Jesus. Wir sehen so, es gibt Schafe, es gibt den Hirten, es gibt jemanden, der für sie sorgt. Und weiter, die nächsten Verse. Und noch was, und ich muss dir noch etwas sagen. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel gebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dorthin bringen, wo du nicht hingehen willst. Jesus wollte damit andeuten, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann sagte er ihm, komm, folge mir. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte vom Ende von Petrus, wie Petrus gestorben ist. Er ist gekreuzigt worden von den Römern, wie Jesus, weil die Römer damals viele erste Christen gekreuzigt hatten. Ein grausamer Tod. Und der Text ist insofern bedeutungsvoll, weil es so das letzte Gespräch ist, was Jesus mit seinen Jüngern hatte. Und interessant ist, dass genau Johannes, der Autor, am Ende seines Evangeliums diese Situation, dieses Gespräch wieder aufgreift. Am Ende will man ja eigentlich das schreiben, das große Finale, das, was so am wichtigsten ist, das, wo das ganze Buch dann Sinn macht, wo man sagt, okay, jetzt kriege ich den Zusammenhang hin, jetzt kommt es endlich auf den Punkt, jetzt verstehe ich, wo das Ganze hingeführt hat. Und es sind so zwei Beobachtungen an diesem Text, die ich sehr bemerkenswert finde, besonders aus diesem 18. Vers, wo ich zugebe, das ist ein Vers, mit dem ich so lange gekämpft habe. Was bedeutet das? Was soll das denn heißen? Ein anderer wird dir die Schuhe binden. Du in deinen Jugendjahren bist du selbst gegangen und dann plötzlich, das klingt so passiv, das klingt so anders. Folgende Beobachtung, Nummer 1, dieses du wirst geführt werden. Ich glaube, das ist auch auf der nächsten Folie drauf. Nämlich jemand anders übernimmt so sukzessiv das Ruder in deinem Leben, über dein Vorwärtskommen, über deinen Reifen. Und das ist dieses Bild, Jesus ist dieser Hirte und ich bin das Halleluja, yeah, Schaf. Alle freuen sich, weil so alle scharf sein wollen, wo man denkt, ey, ich assoziiere mich eigentlich lieber gern mit demjenigen, der führt, mit dem Hirten, der versorgt, der fürsorgt und nicht so mit dem Schaf. Wenn du auf eine Schafweide guckst, da fühlst du dich nicht zu Hause. Also kein, ich zumindest nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, hey, diese Idylle, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses einfach nur für sich hinblögen, Kopf ausschalten, mitlaufen. Yeah, scharf sein wollte ich schon immer mal. Interessanterweise, ich stelle mir immer wieder die Frage, ja Jesus, warum dieses Bild vom Nachfolgen, vom Schaf, mit dem ich mich nur widerwillig, und das ist vielleicht Teil dieses Wachstumsprozesses, identifiziere. Jesus hat die Kontrolle, ich gebe sie nach und nach weiter. Und gleichzeitig möchte ich selbst dieses Leben in die Hand nehmen und als Schaf zu dem Hirtenstock haben und auch sagen, okay, ich bin auch noch der Hütehund und ich suche mir die Weite aus. Natürlich ist da nicht, und das spricht ja auch in unsere Zeit rein. Wir wollen gerne selbst unser Leben in die Hand nehmen. Wir werden ja dahin erzogen und unser Leben führt dahin, dass wir das Leben in die Hand nehmen. Wir versuchen, verschiedene Kompetenzen uns anzueignen und so weiter, was ja alles richtig und auch gut ist. Und dann der zweite Part hier, die zweite Beobachtung ist, geleitet werden an einen Ort, wo du nicht hingehen willst. Und irgendwie hat das auch mit Nachfolge zu tun, dass du geführt wirst an Orte, an Stellen, an Punkte in deinem Leben, denen du gerne ausweichst, wo du gerne vielleicht einen Bogen drumherum machen willst, wo du den anderen Weg ausgesucht hast und wo du sagst, okay, das will ich eigentlich nicht, das sind so die wunden Punkte in meinem Leben, an die möchte ich eigentlich nicht herangeführt werden. Das sind so die Schmerzpunkte und denen möchte ich ausweichen. Aber Jesus sagt Petrus genau in diesem Moment, es gibt Punkte, wo ich dich hinführe, wo du hingeführt wirst, wo du von selbst nicht hingehen möchtest. Und dann kommen diese Fragen, wie bereitwillig lasse ich mich dort von Jesus führen? Darf er mich an die Hand nehmen? Darf er das Ruder meines Lebens in die Hand nehmen. Das Gute dabei ist, ich muss nicht alles im Griff haben. Die Downside davon ist, ich weiß nicht immer, wo die Reise so hinführt. Und oft ist es so, wie weit wir in der Nachfolge mit Jesus kommen, hängt echt damit zusammen, wie bereit wir sind, Jesus zu folgen. Und wie bereit wir sind, dass er das Ruder unseres Lebens in die Hand nehmen darf. In Schmerz, in Verwirrung, vielleicht sogar in Selbstverleugnung oder aufopferungsvoller Liebe. Wie wir das bei Petrus dann auch gesehen haben. Dieser Bibelvers, besonders dieser Vers 18, ist für mich so der Einstieg in diese Predigt heute. Und es geht um den Gedanken, wie sieht denn geistliches Leben aus? Kennt ihr von der Einleitung die Frage, wie sieht das aus, Jesus nachzufolgen? Ist das das ganze Leben gleich? Gibt es da verschiedene Phasen? Und es gibt Leute, die haben sich da viele Gedanken drüber gemacht. Und ich möchte euch heute Gedanken aus einem Buch vorstellen, was ich an dieser Stelle super hilfreich finde. Und das Buch steht nicht alleine, sondern ist in Gesellschaft von vielen anderen, auch Namen, die euch vielleicht bekannt vorkommen. Das Buch, was es leider nur auf Englisch gibt und soweit ich weiß, auch momentan nicht in Deutschland ist, obwohl es schon relativ alt ist, heißt The Critical Journey von Janet Hagberg und Robert Gülich. Beide waren Lehrer am Dallas Theological Seminary, dachte ich zumindest. Und das Buch ist ein Versuch, diese verschiedenen Stufen des Glaubens oder die Phasen des Glaubens zu beschreiben. Das ist überhaupt nicht neu, sich darüber Gedanken zu machen. Wir finden in der Bibel die verschiedenen Stufen einfach beschrieben. Wir finden Menschen an verschiedenen Punkten in dem Leben. Es gibt Leute, die sich Gedanken gemacht haben, Augustinus, Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila, Franz von Assisi, Ignatius Loyola, alles Leute aus der Kirchengeschichte, die darüber geschrieben haben und an deren Leben man auch sieht, dass sie da Erfahrung haben, was heute ja nicht mehr automatisch der Fall ist, wenn jemand schreibt. Oder modernere Leute, Søren Kierkegaard, Henry Nouwen oder Dallas Willard, die Ähnliches in diese Richtung geschrieben haben. Und ich möchte anhand dieses Buches einfach dieses Thema entfalten, weil ich sehe, es ist ein richtig guter Zugang, um zu verstehen, wie ist denn Leben im Glauben, Leben in der Nachfolge darstellbar. Und da gibt es verschiedene Stufen oder verschiedene Phasen. Ich werde nachher auch noch jeweils die englischen Titel davon haben, weil diejenigen, die so englisch firm sind, die wollen das manchmal gerne im Original haben, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und interessant ist als erstes mal, in der ersten Auflage des Buches wurde das als Stufen bezeichnet. Und dann in der Revision 2004 hat die Autorin gesagt, ich stelle mir das besser als eine Reise vor, als einen Kreis vor und nicht so Stufen, die abgearbeitet werden, wo es Höherstehende gibt und wo es Zurückgebliebene gibt. Korrespondiert sehr mit dem heutigen Empfinden, dass wir uns schwer tun mit Stufen, die man erreicht, die man abhakt, wo man nicht mehr runter möchte und stattdessen zur nächsten emporklettern möchte, weil es zugegebenermaßen ziemlich religiös klingen würde. Und diese Stufen, leider steht hier noch Stufen in der Überschrift, das müsste eigentlich Phasen heißen, lauten, es gibt diese Phase des Gotterkennens, ich nenne sie jetzt einfach mal des Lebens in der Nachfolge, dann eine Phase, wo einfach nur Fruchtbringen angesagt ist, wo man merkt, hier läuft es echt, hier geht was vorwärts. Dann eine Reise nach innen und dann ist so ein kleines Icon da eingeschoben, das Icon eines Menschen vor einer Mauer, vor einer Wand. Dann kommt so diese Phase der Reise nach außen und schließlich Leben in der Liebe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf das Letzte und Vorletzte heute kaum eingehen werden, zum einen unter zeitlichen Aspekten, zum anderen aber auch, weil gerade diese letzte Phase nicht unbedingt die Phase ist, wo ich zu Hause bin oder jetzt bin. Das ist für mich selbst Zukunftsmusik. Ich möchte aber gerne mit euch anfangen. Und zwar, es ist bei Stufe 1 anfangen. Leute, die den Glauben das allererste Mal erleben, die sind in der Regel begeistert. Irgendwann und irgendwo in ihrem Leben merken sie, hey, hinter dem allem, was ich empfinde, was ich sehe, gibt es einfach mehr. Da muss doch mehr sein. Das kann nicht einfach nur alles Zufall sein. Da steckt mehr dahinter. Da steckt ein Schöpfer dahinter. Wir sind mehr als Tier. Wir haben eine Seele. Es gibt das Materielle, was ich anfassen kann. Und da gibt es aber mehr. Da gibt es das Geistige, das Spirituelle. Und das kann in ganz unterschiedlichem Alter geschehen. Das kann im Kleinkindalter geschehen, wenn ein Kind mit der Mutter oder mit dem Vater am Bett betet. Das kann als Erwachsener geschehen, wenn du den Sinn des Lebens suchst oder als Jugendlicher. Es kann aber auch weiter in deinen 40ern, 50ern sein, wenn du in der Fachzeitschrift liest oder wenn du eine neue Forschung liest und merkst, wow, ey, das ist einfach ehrfurchteinflößend, was Wissenschaftler herausgefunden haben. wenn man sich das Genom des Menschen ansieht. Oder auch ein Moment der Ehrfurcht in den Bergen, ein Sonnenuntergang, wo man merkt, ey, das berührt mein Herz so sehr. Das kann doch nicht einfach nur zufällig sein. Es ist doch nicht einfach nur so, dass ich in diese Welt hineingeworfen bin und dann, es ist, wie es ist, und dann werde ich auch wieder irgendwann vergehen und das war's. Das Wunder der Geburt oder auch Schmerzen und Leiden können Punkte sein, an dem der Hunger nach Gott entsteht, größer wird und man sich versucht, Sachen einfach zusammenzureimen. Das ist diese Erkenntnis Gottes. Es geht darum, an der Stelle beginnt oft ein Leben mit Jesus. Und es ist zu beobachten, dass so zwei Schritte folgen. Das erste, man beginnt ein Leben mit Jesus und beginnt sich so auf die Entdeckungsreise zu machen. Was hat denn Jesus, was sagt denn er zu meinem Leben? Und der zweite Schritt ist oftmals ein Schritt in eine Gemeinschaft von Gläubigen. Ein Schritt, wo man anfängt zu suchen, was sagen denn andere dazu, wie kann ich denn Jesus nachfolgen? Man wird Jesus Nachfolger, Gemeinde ist an der Stelle ein Thema. Und dann beginnt so dieses Leben in der Nachfolge. Dieses Leben, wo ich mir selbst Gedanken mache oder wo ich selbst an dem Punkt bin und überlege, wie kann denn jetzt mein Leben in der Nachfolge aussehen? Das ist dazu zu gehören, das ist zu lernen und an dieser Phase des Lebens in der Nachfolge, das ist ein riesengroßer Hunger da. Einfach ein Hunger nach, ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte Zeit mit anderen verbringen, ich möchte besuche Gottesdienste, ziehe mir ganz viele Podcasts rein, einfach weil mein Wissensdurst so groß ist, weil ich von Gott etwas hören will, weil ich von Gott etwas, ja, auch im Nachahmen erfahren will. Ich bin mit anderen Leuten unterwegs, mache einen Glaubenskurs, mache verschiedene Kurse, wo ich einfach merke, hey, ich möchte mehr wissen und möchte mehr davon erleben. Und deshalb ist in dieser Phase so entscheidend, wem folgst du nach? Was sind deine Vorbilder? Wer sind die Leute, die in dein Leben reinsprechen können? Und es ist einfach so dieser große Hunger da oder wie es hier steht. Gleichzeitig stellt sich aber auch so eine Zufriedenheit ein mit dem Leben, weil man gemerkt hat, es macht so Sinn. Wie konnte ich jahrelang anders leben? Irgendwie ist das doch das, wonach ich mich die ganze Zeit gesehnt habe. Und dann beginnt so langsam die Phase, wo man von dieser allgemeinen Nachfolge, ich folge Jesus nach, ich schwimme so mit in der Masse in der Gemeinde, wo das Ganze etwas individueller wird. Wo man sich die Frage stellt, wer bin ich denn in dem Ganzen? Welche Rolle, welchen Beitrag kann ich denn leisten? Und das ist so eine Phase, wo man sich damit beschäftigt, hey Jesus, was sind meine Begabungen, was sind meine Fähigkeiten? Man entdeckt so die Früchte des Geistes, man entdeckt so das Übernatürliche im eigenen Leben, die Handschrift Gottes im eigenen Leben. Man fängt an, aus der allgemeinen Nachfolge aufzutauchen in so eine individuelle Nachfrage, indem man ganz bewusst Jesus persönlich nachfolgt und guckt, was ist deine Berufung, Gott, für mein Leben? Nicht mehr die allgemeine Berufung für alle Christen, sondern was ist das, was du, Gott, für mich hast? Mit meinem Leben, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Mannsein, Frausein, introvertiert sein, extrovertiert sein. Das ist die Phase, in die man dort eintaucht. Man entdeckt die Gaben, sie werden freigesetzt, man entwickelt sie, sie werden vermehrt und es kommt so in eine Phase des Tuns, für Gott im Einsatz zu sein, Frucht zu bringen. Man erlebt, wie man einen Impact hat auf andere Menschen um sich herum. Und ehrlich gesagt, das ist eine geschäftige Phase. Das ist eine Phase, wo man von einem Event zum anderen geht, weil man merkt, es geht vorwärts, da läuft was, da funktioniert etwas. Familie, aber auch Karriere, Zielvorstellungen. Man stellt sich die Frage, wo ist der nächste Berg, wo ist das nächste Ziel, das nächste Projekt, was man anpacken kann. Wachstum und Geschäftigkeit hängen hier einfach zusammen. Es ist eine Phase, die Spaß macht, wo man merkt, da geht echt was vorwärts. Menschen um mich herum und ich mit ihnen, wir wachsen einfach. Ja, es gibt so Müdigkeit. Alle, die junge Kinder haben, sagen, jawohl, genau so ist es. Aber es lohnt sich. Viele lieben diese Phase, sind auch nicht so des Lebens müde, sind auch nicht träge und ausgelaugt, sondern sagen einfach, es ist großartig, es ist genug Energie da. Man geht aufgeschlossen in die Zukunft. Es ist so eine Aufbruchsstimmung im eigenen Leben da. Das, was man sich für manche Länder wünscht oder für andere wünscht, das ist so im eigenen Leben da. Und so dieses, ey, danke Jesus, es ist gut da, wo ich bin gerade. Es ist schön, wo ich bin. Es könnte eigentlich immer so bleiben, immer so weitergehen. Und viele ziehen nicht aus eigenem aus dem eigenen Wunsch weiter aus dieser Phase. Jetzt gerne nochmal die Folie mit der Übersicht, wenn ihr die gerade parat habt. Viele ziehen aus diesem Leben des Fruchtbringens nicht unbedingt aus eigenen Dingen weiter, weil sie sagen, yes, könnte noch besser sein. Sie sind einfach zufrieden in dem, wo sie sind. Und viele ziehen nicht weiter aus eigenen Dingen, sondern weil sie irgendwie geschubst werden, weil irgendwie ihnen das Leben übel mitspielt, weil irgendwas anderes im Leben kommt. Und sie können das, diesen nächsten Schritt, den kann man bekämpfen. Den nächsten Schritt in diese Reise nach innen, da kann man einen Schritt zurückgehen vorher und kann gerne wieder einen Schritt weiter in diese, lasst mal die Folien, ich sag's mal, wenn es weitergeht, einfach zurück wieder in diese Punkte des Lebens in der Nachfolge gehen. Und die allermeisten Christen, die pendeln irgendwo zwischen 2, 3 und 4 so hin und her. Und dieser nächste Schritt, der dann später kommt, diese Wand, das ist so, der den meisten verborgen bleibt. Ich kenne wenige Christen, die sich ganz bewusst da reinbegeben und die so da durchgehen wollen. Die allermeisten, die stehen kurz vorher, so Frucht bringen, und dann diese Reise nach innen macht vielen schon ein bisschen Angst, weil sie nicht mehr dieses Leben leben, was ihnen vorher Spaß gemacht hat, was vorher so richtig war. Nämlich, wenn diese Reise nach innen beginnt. Und genau wie dieser Titel es sagt, es ist tiefgehend, es ist persönlich und man wird aus dieser Ruhe und Zufriedenheit, die noch vorgeherrscht hat vorher, wird man irgendwie rauskatapultiert. Es fühlt sich, und das Leben fühlt sich einfach nicht mehr so stimmig an wie vorher. Und dennoch ist es heilsam, an dieser Stelle weiterzumachen. Der Punkt bei vielen Menschen an der Stelle, wenn diese Unruhe kommt und dieses, es ist irgendwie anders, es fühlt sich unbequem an, ist, man sehnt sich nach dem zurück, was man vorher erlebt hat. Man versucht, die gleichen Events zu besuchen und versucht, dasselbe Gefühl zu reproduzieren. Man versucht, die gleichen Lieder zu hören, um das gleiche Gefühl wie vorher zu reproduzieren. Man versucht, die gleichen Dinge zu tun, genau wie damals, versucht wieder genauso zu beten und kommt aber irgendwie in diese Schleife rein. Dieses Lied oder dieser Bibelvers, es geht irgendwie nicht mehr so tief. Es berührt mich nicht mehr so, wie es mich früher mal berührt hat. Oder vielleicht Gottesdienste berühren mich nicht mehr so wie früher. Und dann kommen diese Formulierungen, die ich auch immer mal höre, ich brauche Schwarzbrot aus der Predigt oder wie auch immer. Das ist mir alles zu oberflächlich. Aber weißt du was? Du hast dich verändert an der Stelle. Bei dir ist was im Entstehen. Bei dir ist was im Aufkeimen, was du selber noch nicht greifen kannst. Da kommt was Neues, ein neues Land, ein Neuland, wo du dich einfach noch nicht zu Hause fühlst. Und das ist völlig okay. Dieses Gefühl, ich fühle mich nicht mehr settled, dieses uprooted, in gewisser Weise herausgerissen zu sein und nicht mehr richtig Wurzeln schlagen zu können. Das ist so eine Phase, wo Gott für dich was Neues im Sinn hat. Das ist diese Reise nach innen. Das ist oftmals eine Reise, du bist selbst noch drin, du bringst Frucht, das Leben nach außen funktioniert, du managst Familie, du managst Job, es läuft eigentlich nach außen alles. Aber innen drin fühlt sich vieles, vieles leer und hohl an. Und ganz wichtig an der Stelle, bei manchen Leuten kann das auch eine Form einer leichten oder mittelschweren oder was auch immer Depression sein. Und das ist wichtig, dass man dort sich auf die Suche macht und therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt oder Seelsorge in Anspruch nimmt, einfach um dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Was ist es? Das ist oftmals nicht getrennt voneinander. Wir können uns als Menschen nicht auseinander dividieren in Leib, Seele und Geist und sagen, hier behandle ich das und da behandle ich das und da behandle ich das. Es können auch körperliche Einschränkungen sein, Schlaflosigkeit, die in dieser Phase einfach so eine Oberhand gewinnen oder eine Rolle spielen, die vorher einfach nicht da gewesen ist. Es ist auch eine Phase des Hinterfragens, wo man plötzlich viele Konzepte, die man vorher bejaht hat, nach denen man gelebt hat, nach denen man immer noch lebt, innerlich so ein kleines Fragezeichen dahinter macht und sich fragt, vielleicht ist es doch nicht so. Also diese Sicherheit, mit der man vorher unterwegs war, im Leben, in der Nachfolge, in dem Fruchtbringen, die ist irgendwie, und wenn auch nur manchmal, abhanden gekommen. Das ist wie so ein Geländer, was plötzlich weg ist, wo man so balanciert und denkt, hoffentlich verliere ich nicht so die Balance in meinem Leben und im Leben mit anderen. oftmals sind die Leute wirklich großartig im Job, haben Verantwortung, tragen Verantwortung in der Gemeinde und innen drin, da haben sie aber das Gefühl, das Ganze ist irgendwie fragil, nicht mehr so stabil wie vorher. Es ist oftmals auch eine Phase der Verwirrung, der Traurigkeit, wo man gar nicht so weiß, wo kommt die eigentlich her? Es gibt doch gar keine äußeren Anlässe dafür, dass ich traurig bin. Es geht mir doch im Grunde genommen gut. Eine Phase des Verlustes, der Trauer, der Unklarheit, Orientierungslosigkeit und auch der notwendigen und wichtigen Beschäftigung mit Vater- oder Mutterwunden, mit den Wunden der Kindheit, mit den Schmerzen, die man erlebt hat, durch Job, durch Gemeinde, durch Familie und der Frage, wer bin ich denn eigentlich? Es ist wirklich dieser Blick nach innen. Es ist eine Seelenarbeit, die dort gefragt ist. Und das macht Arbeit. Das kostet Kraft, da braucht man andere Menschen, die einen helfen. Manchmal in Seelsorge, in Therapie, es braucht viel Stille, Gebet, Einsamkeit, manchmal auch Pausen und es braucht so einen Heilungsprozess, um selbst wieder diese Kraft zu schöpfen, aus der man vorher unentwegt nur schöpfen konnte. Und manche wollen dann auch so einfach Verantwortung abgeben und sagen, hey, das funktioniert nicht mehr, ich muss was anderes machen, wie auch immer. Und die Heilung der Vergangenheit, das ist die Phase der Heilung der Vergangenheit. Die Gegenwart muss irgendwie verdaut werden, in der ich gerade drin bin. Und man versucht, sich für die Zukunft auszurichten und zu gucken, wo geht denn eigentlich die Reise dahin. Und irgendwo da drinnen, irgendwo in dieser ganzen Reise begegnen wir dem, was die Schreiber dieses Buches und viele andere in der Kirchengeschichte mit die Wand bezeichnen. Die Wand ist ein Versuch, das zu beschreiben, wo man an einen Punkt kommt, dem man irgendwie nicht mehr ausweichen kann, wo auch irgendwie kein Weg drumherum führt. Und das kann der Verlust oder der Tod von lieben Menschen sein und wo man feststellt, irgendwie komme ich aus dieser Trauer oder aus diesem Schmerz nicht raus. Das war mal anders. Es kann auch die Diagnose oder es kann auch eine Krankheit sein von sich selbst oder bei einer nahen Person. Es kann eine Trennung sein, es können Fehler sein, die jetzt Teile meines Lebenslaufs sind, Fehlentscheidungen beruflicher oder persönlicher Art, was auch immer. Schmerzen oder Wunden von Menschen, Institutionen, kaputte Beziehungen, berufliche Rückschläge. Da kommt also etwas in dein Leben rein, was du irgendwie nicht ungeschehen machen kannst und mit dem du jetzt einfach konfrontiert bist und wo du das Gefühl hast, irgendwie erhole ich mich nicht von dem. Es geht irgendwie kein Weg dran vorbei. Die Wand ist einfach so groß. Die steht vor mir wie dieses kleine Männlein hier auf diesem Bild. Sie blockiert den Weg nach vorne. Und der einzige Weg, da irgendwie weiterzukommen, ist der Weg durchzukommen. Das ist wie in der Trauer. Wenn du in der Trauer drin bist, dann ist der Weg durch die Trauer nicht der Weg außenrum. Dann ist der Weg nicht, einen Schritt nach hinten zu gehen, zurück zu dem tollen Leben in der Nachfolge. Wie gesagt, die Leute sind da überall noch drin, ne? Das zeigt die Erfahrung. Aber der Weg, da durchzukommen, ist eben nicht zurück zu den Emotionen, zurück zu dem, was mich begeistert hat und versuchen, dieses Halbgefühl, diese Leichtigkeit im Leben, dieses, was alles läuft, wiederherzustellen, was aber viele machen an der Stelle. Und der einzige Weg, um weiterzukommen, ist da durchzukommen. Vorher konnte man so Phase der Niedergeschlagenheit oder Phase des Ausgelaugtseins kurz fixen. Mit Netflix oder Instagram oder was auch immer. Da hat man sich mal einen schönen Film angesehen oder einen schönen Abend gemacht oder ein Glas Wein mit netten Freunden getrunken und dann war man wieder drüber hinweg. Aber in dieser Phase ist es nicht so. Das ist anhaltender. Das ist am nächsten Morgen wieder da oder schon in der Nacht wieder da. Und das kann am Anfang von dieser vierten Phase der Reise nach innen, bei der wir jetzt sind, kann die Wand auftauchen, die kann mittendrin auftauchen, die kann am Ende auftauchen. Oder sie kann auch diesen Weg nach innen erstmal verursachen oder kann sogar ein Resultat dieses Weges nach innen sein. Also das ist wirklich individuell bei jedem anders. Und man versucht den ganzen Prozess zu stoppen, versucht Rückschritte zu machen und versucht nochmal da in eine andere Schleife reinzukommen. Und an der Stelle kommen so zwei Stränge unseres Lebens zusammen, die einfach, um weiterzukommen, für die nächsten Schritte, für die Reise nach außen, ins Leben in Liebe, die integriert werden müssen. Und das ist so ein entscheidender Punkt im Leben. ein entscheidender Punkt für jeden, der Jesus nachfolgt. Und zwar muss die geistliche Entwicklung und so deine emotionale oder psychologische Entwicklung, die muss an der Stelle vereint werden. Und es gibt Menschen, die sind geistlich entwickelt, die folgen Jesus nach mit allem Möglichen und man hat so das Gefühl, sie sind emotional verkümmert. Sie sind sich nicht ihrer selbst bewusst, wer sie sind. Sie spüren einfach nicht, wie andere sie wahrnehmen, was andere über sie denken. Sie leben mit einer Vaterwunde, sie leben mit einer Mutterwunde. Sie haben Angst vor dem Leben und übertragen diese Angst auf andere Menschen, halten andere von Dingen ab oder sind selber überbeschäftigt und kompensieren so ihre eigene Angst oder ihren eigenen Schmerz und versuchen ihn zu betäuben. Sind vielleicht von Ambitionen getrieben, leben ein Leben in Dienst und Nachfolge, aber darunter ist ein Ego oder eine Angst, nicht gesehen zu werden, nicht wahrgenommen zu werden, als niemand zu gelten. Andererseits kennst du vielleicht Menschen, die sind emotional gereift, die haben diesen Ängsten begegnet. Sie wissen, warum sie so seltsam sind oder warum ich so seltsam bin und weiß auch, wo das herkommt. Wo man merkt, hey, da ist echt was gereift, das sind Persönlichkeiten, wo man aufschaut, die man so gern als Freunde hat. Und dort ist dieser eine Strang, dieser psychologische oder emotionale Strang, der ist gereift. Und auf der anderen Seite leben sie aber nicht im Einklang mit Gottes Geist. Dort braucht es an dieser Stelle ein Nachreifen. Und erst wenn diese beiden Stränge kombiniert werden, wenn diese beiden Stränge zusammenkommen, dann kommt man durch diese Mauer hindurch. Dann kommt man, ich sag mal, wenn das geistliche und psychologische Level gereift sind, dann kommt man weiter zur Stufe 5. Nämlich dann, wenn wir die Realität des eigenen Lebens akzeptiert haben. Wenn wir die Realität des eigenen Lebens mit allem Mist, mit meinem Körper, mit allen Wunden, mit allen Fehlern, mit allen Taten, aber auch mit allen Versäumnissen, mit dem, was mir angetan wurde, mit dem, was mir versagt wurde, mit meiner Ehe, mit meinem Single-Sein, mit meinen Kindern, nicht mit meinen Enkeln, mit meiner ganzen Familie, wenn ich das mit Freude und Liebe annehmen kann, dann steht diese Reise nach außen nichts mehr im Weg. Und viele Leute hängen in so einer Schmerzspirale fest. Es tut etwas weh, man kommt nicht vorwärts und man geht, wie ich das vorhin schon gesagt habe, zurück und versucht, das zu kompensieren, dem Schmerz, der Trauer auszuweichen mit neuen Gefühlen, mit einem neuen Hype, mit neuen Gedanken, mit neuen Inspirationen in der Hoffnung, dass ich dann an einem anderen Punkt ankomme. Was aber wahrscheinlich nie passieren wird. Der Punkt, an dem man ankommt, ist immer wieder diese Mauer. Wenn das mit Freude angenommen werden kann, und das ist echt einer der schwierigsten Schritte im Leben. Ihr könnt das ablesen, ob Menschen im Alter zufrieden sind. Im Pflegeheimen ist das super interessant, ob Menschen im Alter zufrieden und ausgeglichen sind oder ob sie im Leben mit sich selber im Unreinen sind und noch an irgendwelchen Fronten kämpfen, irgendwelche Kämpfe der Vergangenheit ausfechten. Dort wird das echt offenbar, besonders wenn jemand im Bett liegt und nicht mehr sich bewegen kann, aber vielleicht der Kopf noch klar ist. Dann wird super schnell offenbar, ob jemand im Frieden mit sich ist, ob er sozusagen durch diese Wand durchgekommen ist in der Vergangenheit oder ob er mit sich selbst im Unreinen ist und damit auch mit der Welt, mit allen, die ihn pflegen oder nicht pflegen, mit allen, die ihn besuchen oder nicht besuchen, im Unreinen ist. Erst dann ist dieser Weg, diese nächste Stufe möglich, diese Reise nach außen. Die möchte ich jetzt nur kurz streifen. Und zwar hört man dann auf, sich so auf diese Weise um sich selbst zu drehen, was zu der Phase vorher dazugehört, was ein wichtiger Punkt ist. Der Fokus richtet sich nach außen, wir sind verändert, wir sind uns unserer Fehler bewusst und wir wollen lieber Gottes Willen leben, als unseren eigenen Willen nachzufolgen. Es ist die Hingabe an einen Wissenderen, an einen weiseren Gott, als wir es selbst sind, an den Heiligen Geist, dem wir mehr vertrauen als unserem eigenen Geist, als unseren eigenen Fähigkeiten. Und wir halten weniger an dem fest und sind bereit, Gottes Wirken für unser Leben und das Leben anderer umzusetzen. Man geht gnädig um mit dem Leid, mit dem eigenen Leid, aber auch mit dem Leid von anderen. Und Wir versuchen Menschen nicht mehr zu verändern. Wir versuchen ihre Karriere nicht mehr zu verändern. Wir hören auf, Agenda für das Leben von anderen Menschen zu haben. Und es kann so befreiend sein, wenn man im Frieden damit leben kann und sagen kann, okay, das ist jetzt so. Und zwar nicht aus einer Motivation der Faulheit raus oder dieses können andere machen, sondern dieser tiefen inneren Überzeugung und des tiefen inneren Friedens. Menschen in dieser Situation, die häufen Dinge weniger an. Denen geht es nicht ums Erreichen von neuen Sachen. Bei ihnen ist es so, dass dieses Leben, dieses Seufzen, dieses Schreien, von dem wir vorhin gesungen haben, das ist da, aber man rennt ihm nicht nach. Man rennt dem Leben und der Sehnsucht nicht mehr nach. Und daher ist eine höhere oder eine viel stärkere Freude am Dienst, an Karriere, am Leben, aber auch an Kleinigkeiten da. Es ist nicht so, dass sie Besitzlosigkeit glorifizieren und sich im Nirvana auflösen, sondern sie können sich viel mehr an Kleinigkeiten freuen, an einem Salat, der vor einem steht, an einer Blume, die aufblüht, an einem Samen, der plötzlich keimt, wo man merkt, hier, da steckt so viel Leben drin. So diese Kleinigkeiten im Leben spielen dann eine ganz andere Rolle. Sie leben zentrierter und fokussierter, manchmal langweiliger. Sie ändern 15 Jahre ihre Mode nicht. Und das sieht man an ihren Häusern an und das ist völlig okay. Es ist schön, solche Leute in dieser Lebensphase zu erleben. Ich erinnere mich an einen Mann, den ich vor etlichen Jahren kennengelernt habe. Interessanterweise auf einer Dienstreise. Interessanterweise ganz, ganz am anderen Ende der Welt in Neuseeland. Er war mal Missionar, lebte dann als Pfarrer und lebte dort im Ruhestand. Und es war so beeindruckend, ihn zu erleben. Er hat sich über Kleinigkeiten gefreut, dass er mit dem Auto heil ankommt. Hat er gebetet, war auch gut so, vorher und nachher. Er war dankbar dafür, dass er die Sonne gesehen hat, dass die Sonne aufgeht, dass sie scheint. Und das war nicht so eine Dankbarkeit, ja, wir müssen dankbar sein, sondern so eine tiefe, innere, fast kindlich naive Freude. Und das zeichnet Leute in dieser Phase aus. So eine zweite Naivität. Kinder sind naiv, sie freuen sich einfach. Wir stehen dann schon, ja, die Sonne geht auch wieder unter. Oder wie auch immer, oder heute kommen Wolken, oder es kommt auch Regen, was auch immer. Aber Kinder sind da so einfach genuin freundlich dem Leben gegenüber aufgeschlossen. Und das kommt in dieser Phase wieder. Vielleicht ist es das, was Jesus meint, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Vielleicht hat er das im Hinterkopf. Und dieser Mann, wir haben uns über verschiedene Sachen unterhalten und es war in der Zeit, als ich in Kenia war, hat er unter anderem gefragt, was vermisst du denn in Kenia? Und ich habe so mehr oder weniger aus Spaß gesagt, ja, in Afrika vermisse ich das Skifahren. Und dann sagt er so, weißt du was, bei uns ist gerade Winter. Wenn du das Skifahren vermisst, da oben Mount Hutt liegt Schnee. Ich kenne da eine Familie, die fahren selber Ski. Ich bringe dich mal mit denen in Verbindung. Kurz oder lang, am nächsten Tag stand ich auf Skiern und konnte Skifahren. Und es war ihm so eine Freude, als ich nach Hause kam, mich begeistert zu sehen. Und das, da merkt man, dass anderen eine Freude machen, diese tiefe Freude mit anderen teilen. Er selbst ist schon lange nicht mehr gefahren. Er kann auch gar nicht fahren. Ist ihm auch völlig egal. Aber er hat Freude an der Freude eines anderen. Und es erfüllt ihn, an jemand anders so zu erleben. Er war dem Leben gegenüber so aufgeschlossen. Das Haus sah aus wie aus den 80ern. Seine Frau und er, sie sahen aus wie aus den noch früher. Aber man hat diese tiefe innere Freude, diese Selbstzufriedenheit im positiven Sinne erlebt. Und das Schönste an Menschen in diesem Alter ist, sie haben für andere keine Agenda. Du kannst in ihrer Gegenwart einfach sein. Vielleicht kennt ihr ältere Leute, die eine Agenda haben für dein Leben. Vielleicht wirst du selbst so, dass du für andere eine Agenda hast. Jetzt und vielleicht in 15 Jahren, 30 Jahren, immer noch. Dann bist du nicht durch die Wand durchgegangen. Dann hat diese Reise nach außen nicht eingesetzt. Und schließlich kommt dann dieses Leben in Liebe. Und dieser Übergang, der ist quasi fließend. Das habe ich bei diesem älteren Mann schon so angedeutet, wie das ist. Diese Leute eröffnen einen Horizont, was in der Nachfolge mit Jesus möglich ist. Und auch, wo die Reise hinführt. Dass es eben nicht darum geht, einfach nur mehr zu wissen, sondern Jesus mehr kennenzulernen, dass Jesus immer mehr auf mich selbst abfärbt, dass so wie er es immer mehr auf sich selbst abfärbt. Wozu das Ganze? Wozu sich damit beschäftigen, mit diesen verschiedenen Reisen? Wir kommen an manchen Stellen im Leben nicht weiter. Wir stecken fest. Und dann ist die Frage, was in meinem Leben sind einfach solche Blockaden, solche Bremsklötze, die aus dem Weg geräumt werden? Und die sind in jeder Phase andere Bremsklötze. Wichtig ist, wie der Bibelvers sagt, dieses sich führen lassen, dieses sich von Jesus an die Hand nehmen lassen. Zugestehen, dass jemand anders meine Entwicklung, das Ruder meiner Entwicklung in die Hand nimmt. Kurz auf den Punkt gebracht von den 6 Phasen. Die erste Phase, Gott zu erkennen, ist eine Phase, das klingt jetzt alles, ihr werdet Halleluja sagen, wenn ihr das hört. Ne? Das sind alles so Dinge, das war ironisch gemeint, das sind alles so Dinge, wo wir nicht sofort sagen, yeah, aber es sind Punkte, die uns wachsen und reifen lassen. Diese erste Phase, sie demütigt uns. Weil es nicht darum geht, dass ich der große Hecht bin in der Welt, sondern dass es um Gott geht. Die zweite Phase, sie verwurzelt uns. Sie zeigt uns, wer wir sind, gibt uns Sicherheit, verwurzelt uns an einer Stelle. Wir springen nicht hin und her, wir rennen nicht von einer Gemeinde zur anderen Gemeinde, sondern grounden uns. Die dritte Phase ist, sie belohnt und erhöht uns, weil wir merken, hey, Gott hat mich begabt, er hat mir etwas gegeben. Es kommt so eine Würde rein, ich kann etwas beitragen. Die vierte Phase, juhu, sie verwirrt uns. Und das ist gut so. Die fünfte Phase, die Wand, sie entlarvt uns. Sie zeigt, was in uns drin ist. Und die fünfte Phase, sie transformiert uns. Und jetzt zum Abschluss, und jetzt kann die Band schon nach vorne kommen. Die sechste Phase, sie erhöht uns. Sie führt uns in das hinein, worum es im Leben mit Jesus geht. Worum es in der Nachfolge geht. Es geht nicht nur um das Tun. Das Tun im Leben, das Tun in der Nachfolge ist eine Auswirkung. Aber es ist nicht das Eigentliche, worum es geht. Und das sollten wir nicht verwechseln. Mein Gebet ist, und damit ende ich, dass du erkennen kannst, wo stehe ich selbst auf dieser Reise. Vielleicht hilft es dir auch zu erklären, warum bin ich denn gerade, warum empfinde ich denn gerade so, wie ich empfinde. Warum hänge ich denn vielleicht fest an einer Stelle? Vielleicht hast du auch sofort andere Leute im Kopf, was Vor- und Nachteile hat. Es geht an der Stelle tatsächlich um deine eigene Reise. Und vielleicht erkennst du auch Punkte, wo Jesus schon länger versucht, dich einen Schritt weiter zu ziehen und du gehst ihm aus dem Weg. Vielleicht sind es Schmerzen, denen du begegnest, Dinge aus der Vergangenheit, auf die du immer wieder hingestupst wirst, wo du sagst, bleib mir bloß weg damit, ich möchte das nicht. Und dich dann wunderst, warum du eben diesen wunden Punkt, diesen Schmerzpunkt weiter mit herumträgst. Ich wünsche dir, dass es tatsächlich gelingt, dass du identifizierst, wo stehe ich gerade, wo komme ich als nächstes hin, was kann ein nächster Schritt sein. Und dass du auch merkst, hey, Gottes Wirken in meinem Leben ist ein gnädiges und liebevolles Wirken. Er hat beste Intentionen mit meinem Leben. Er hat das Beste für mich vor und ich möchte mich an seine Hand begeben, möchte seine Hand greifen und mich von ihm führen lassen. Amen.